Ach ja, Februar, love is in the air. Und ich sag's euch, bei mir geht Liebe ziemlich oft auch durch den Magen. Zumindest kocht mein Partner immer sehr gut. Und im Februar, da liebe ich diese kleinen Genussmomente. So Date Night, Brunch oder einfach so ein bisschen Self-Care auf der Couch. Und genau dafür passt Koro perfekt. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe Erdbeeren. Und bei Koro, da gibt's da so zwei Dinge, bei denen ich komplett eskaliere. Nämlich die Erdbeeren in Milchschokolade. Also nur noch so eins snacken und noch eins snacken, passiert oft. Und dann die getrockneten Erdbeeren. Mega-Topping für Müsli, Joghurt, mein Skirp. Porridge oder andere Sachen. Einfach so pur snacken kann man auch manchmal. Greife ich schon gern mal zu. Und wenn es um kleine Liebesbeweise geht, Koro ist für mich da echt eine gute Adresse für die süßen kleinen Naschgeschenke. Für Partner, Friends, Family und auch für dich selbst, wenn du möchtest. Und ich habe da schon was geholt, aber wenn ich das jetzt verrate, dann wäre ja die Überraschung weg. Also von daher, geht auf koro.com und gebt mir den Code RETTERVIEW einfach noch ein bisschen Rabatt oben drauf, damit ihr auch was spart. Also viel Spaß beim Snacken und Naschen und natürlich auch verschenken.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Manchmal sind es nicht die spektakulärsten Einsätze, die hängen bleiben. Nicht der Lärm, nicht das Blaulicht und vor allen Dingen nicht immer unbedingt der Adrenalinpeak, sondern die Momente, die wir so dazwischen erleben. Gespräche auf der Wache, Gedanken im Auto, auf dem Rückweg oder auch Situationen, in denen man einfach denkt, boah, Ausbildung, Verantwortung und Menschsein, da treffen gerade ziemlich viele Sachen direkt aufeinander. Genau darum geht es heute, um Einsätze, die ich und jemand anderes erlebt hat, oft gemeinsam vor allen Dingen halt mit Praktikantinnen und Praktikanten beziehungsweise mit unseren Azubis. Und darum sollte sich heute alles drehen. Nicht hochwissenschaftlich, nicht perfekt sortiert, sondern einfach mal ganz ehrlich und kollegial möchte ich heute mit jemandem reden, der aktuell gerade ja seine ersten, ich sag jetzt mal, Erfahrungen sammelt. Und wollen heute natürlich, wie versprochen, über Einsatzstories reden.
RETTERVIEW.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.
Ja, und ich muss mich am Anfang ja fast schon entschuldigen, es stand auch auf Spotify drauf. Da wurde ja gesagt, Mensch, also wo sind denn jetzt die Einsatzstories, die so versprochen wurden? Und ja, heute kommen sie. Und ich freue mich auch, dass ich nicht alleine über meine Einsätze reden muss, sondern dass ich diese Gefühle teilen darf. Und zwar mit einem Kollegen, der auch nicht mit mir direkt fährt, muss man sagen, sondern in einem anderen Kreis. Aber ich freue mich einfach, Anton ist heute mal hier.
Ja, hallo, ich bin Anton. Ich bin Notfallsanitäter, Auszubildender im dritten Lehrjahr, fahre in einen ganz anderen Landkreis und freue mich heute einfach mal hier sein zu dürfen.
Ja, eben. Also du bist aktiv ja im Rettungsdienst tätig quasi und deswegen in der Ausbildung. Drittes Lehrjahr finde ich immer ganz spannend, weil da hat man ja schon ein bisschen Erfahrung
auf
gesammelt.
Jeden Fall, ja.
Ne? Und da geht immer ab. Und ganz spannend finde ich halt auch einfach, dass der Rettungsdienst ja oft selten nicht wie im Lehrbuch funktioniert, oder? Sobald man draufkommt.
Ja, man muss immer sagen, das unterscheiden sich die Geister, würde ich immer sagen. Lehrbuch und der richtige Rettungsdienst ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen probiert man natürlich immer, das Lehrbuch immer noch so ein bisschen im Vordergrund zu ziehen, einfach damit man als Azubi auch die Sicherheit und alles Weitere einfach bewahren kann.
Ist so. Und es macht auch irrsinnig Spaß, glaube ich, wenn man also die ersten Einsätze erlebt. Wie war das für dich jetzt erstmal, bevor wir in die ersten Einsatzstories gehen, als du das erste Mal mit Blaulicht fahren durftest? Also du hast ja deinen ersten Monat wahrscheinlich auf der Schule gemacht und dann ging es ja sofort auf die Wache, oder?
Genau, ich war die ersten 6 Wochen, möchte ich meinen, auf der Schule. Da haben wir den Grundkurs bekommen, so die Einführung, worauf müssen wir achten, was ist erstmal wichtig für uns. Dann haben wir auf dem Wachen einen Einführungstag bekommen, da wurde alles so ein bisschen mit uns besprochen, worauf wir achten müssen. Da wurde uns der Arbeitsplatz gezeigt, natürlich. Die Augen waren riesig, ne? Man kann es anders sagen. Also es war wirklich super, ein super Gefühl da zu sein. Und ja, nicht lange hat es gedauert, dann kam schon der erste Einsatz. Und diesen Einsatz werde ich auch nicht vergessen. Das war für mich tatsächlich eine komplett neue Erfahrung. Das war eine BZ-Entgleisung.
Ach so, okay, und, ja, das ist ja gleich.
Und ich sag mal so, die Kollegen waren sehr aufmerksam zu mir. Die haben mich auch erstmal komplett zugucken lassen. Es ist natürlich ein ganz anderes Aufregungslevel gewesen, muss man ehrlich sagen. Aber es war schon schön anzusehen und das hat Freude auf mehr gemacht.
Ja, oder? Das finde ich an unserer Ausbildung, glaube ich, auch am geilsten, dass wir einfach die Leute gleich mit reinschubsen. Vielleicht manchmal gar nicht so schön, weil man auch sagt, boah, also nach 6 Wochen wissen wir jetzt noch nicht, ob die das gleich alles so vertragen können, was wir da so erleben. Vor allem, wenn es ein bisschen traumatischer wird. Aber Ich glaube, das macht so Spaß, weil ich glaube, nicht jeder Handwerker oder Ähnliches kommt immer sofort in seinen Betrieb und darf da loslegen, oder?
Genau, also ja. Ich sag mal auch jeden Tag neue Herausforderungen, neue Situationen, neue Menschen kennenlernen, neue Wohnungen sehen. Das ist immer so eine Sache, wo ich immer sage, so, das reizt es halt irgendwo auch. Und wenn wir dennoch Menschen helfen können, ist alles besser.
Also, wir sehen mehr Wohnungen als jeder Postbote überhaupt.
So ist es, ja.
Das ist so, das in einem Jahr. Das ist, glaube ich, ein Spruch, den ich letzte Folge schon gebracht habe. Doch bevor wir so richtig loslegen, nochmal ganz kurzer Disclaimer. Ja, in dieser Episode sprechen wir über reale Einsätze aus dem Rettungsdienst. Dabei werden Situationen teilweise sehr plastisch geschildert und wir sprechen offen über unsere Emotionen. Das kann bei manchen Menschen Erinnerungen oder auch emotionale Reaktionen auslösen. Wenn ihr wisst, dass euch solche Inhalte belasten, dann hört bitte achtsam oder setzt einfach diese Folge aus beziehungsweise schaltet ein Kapitel weiter, wenn euch die Geschichte zum Beispiel dahingehend auch etwas auslösen lässt. Alle geschilderten Einsätze wurden in ihren Details bewusst verändert, um keine Rückschlüsse auf irgendwelche beteiligten Personen oder Orte zu ermöglichen. Ich will mal gleich mal einsteigen mit einer ganz spannenden Story, die für dich vielleicht auch ein bisschen, auch gerade im dritten Lehrjahr jetzt ist. Also wir hatten eine Dame, ich erzähle einfach noch nicht, was die Überschrift ist. Eine Dame, ich glaube so 76 Jahre alt und so weiter. Die Freundin mit dabei hat uns gerufen, weil ihre Freundin schlecht Luft bekommt, Brustdruck hat und ganz schön, ja, zitterig ist, so ein bisschen, ne? Also aufgeregt, eher zitterig. Sitzt in der Wohnung auf dem Stuhl beziehungsweise auf dem Sessel und sagt ihm, sie kriegt schlecht Luft. Man hört auch so ein expiratorisches Giemen, also so ein Ausatmen, Pfeifen. Und da gehen wir dann vor. Also das Erste, was wir gemacht haben, ist natürlich Anfang Monitoring, ne? Also ich sowieso gleich die Lunge abgehört, weil ich so dachte, dann geht's los. Gleich nachgefragt, gibt's hier eine Lungenvorerkrankung? Ja, COPD. Tatsächlich ist da. COPD, ja, für alle, die das nicht so aus dem Fach sind, ist eben eine chronische Lungenerkrankung, die meistens mit Rauchen zu
auf
tun
jeden
hat.
Fall.
Nicht immer, aber die meisten davon sind größtenteils Raucher gewesen vorher und haben diese Erkrankung bekommen, die auch immer leider immer weiter fortschreitet ne? Und immer schlimmer wird auch teilweise von den Symptomen her wie Asthma, ne? So Ausatmungsproblematiken. Und ja, sie hatte jetzt aber noch einen Brustdruck oben drauf. Also Monitoring gemacht, wir haben EKG geschrieben, wir haben SpO2. SpO2 so bei 92, so typisch für COPD eigentlich auch. Der Blutdruck war stabil, konnte man gar nicht meckern. Und die Sättigung, achso, hatten wir ja schon, EKG zeigte einen Linksschenkelblock, der aber laut der Vordiagnosen der Klinik bekannt war. Sonst weiß ich nicht, was wäre Linksschenkelblock für dich gleich?
Linksschenkelblock ist eigentlich für mich, muss man sagen, also habe ich heute gelernt bei Tonio tatsächlich.
Ja.
Mussten wir tatsächlich auseinanderklamüstern und die EKGs beschreiben und wir hatten spezifische EKGs tatsächlich im Unterricht behandelt und Linksschenkelblock heißt für uns immer, dass eine gewisse Seite des Herzens, um das einfach mal deutlich zu erklären oder beziehungsweise einfach zu erklären, dass irgendeine Seite vom Herzen nicht richtig durchblutet wird und es gegebenenfalls irgendwie zum ischämischen Bereich führen kann. Das heißt, das Herz wird einfach unterversorgt und kann einfach nicht mehr so gut funktionieren, als wäre es ohne Linksschenkelblock.
Man merkt sofort, er ist voll im Saft, voll in der Ausbildung drin. Wir hätten gesagt, ja, kann ein Herzinfarkt sein, ne? Ein Stabi. Und Anton beschreibt hier gleich, was könnte. Finde ich super. Ne? Also Antonio wäre stolz auf dich, der hört wahrscheinlich auch zu nach und würde sagen, das ist mein Junge, den habe ich heute gehört. Ja, aber genau das. Ne? Also, dass man einen Herzinfarkt zum Beispiel machen sollte, wenn der Linksschenkelblock nicht unbedingt bekannt ist. Ne? Nichtsdestotrotz haben wir ja den Brustdruck gehabt und dann gucke ich auf die Herzfrequenz. Hatte vorher auch peripher schon getastet und dachte so, ist der jetzt wirklich so langsam? Ja, der war so wirklich langsam. Okay. 45.
45,
ja. Ja, das war erstmal so die Grundproblematik. So, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich eine Azubine dabei gehabt, beziehungsweise eine Praktikantin für den Rettungssanitäter und eine recht neue Kollegin noch, die alle beide noch quasi voneinander gelernt haben, muss man fast sagen, ohne da jetzt ganz böse zu sein, aber es war schon so, Zugang legen hat ein bisschen länger gedauert. Ne? Ja. Da sitzt du da, du siehst das EKG, da haben sie auch schon, das habe ich geklebt gehabt und dann sitzt du da, guckst dir das EKG und denkst so Mädels, jetzt müssen wir mal ein bisschen mal hinmachen. Jetzt wäre es mal ganz gut, wenn wir doch mal schnell einen Zugang etablieren und vielleicht mal auch schon was vernebeln, ja, damit wir da machen können. Und jetzt habe ich mir überlegt, geil wäre es, wenn du Salbutamol vernebelst, weil Nebeneffekt Salbutamol ist Beta-2-Sympathomimetikum, Herzfrequenzsteigerung. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja, auf jeden Fall.
Da dachte ich so, mein Gott, Christian, das versuchst du jetzt mal. Normalerweise hätten wir ja gesagt, wenn kein höhergradiger AV-Block da ist, dann gibst du halt Atropin noch oben drauf. Aber ich glaube, das Atmungsproblem war das erstmal das Erste, was dieser Frau irgendwie Schwierigkeiten bereitet hat.
Ja.
Und dann das Zweite so, hättest du gemacht, sie wäre ja sowieso in die Klinik gekommen. Ja, und dann haben wir einen Zugang gelegt, wir haben ihr Salbutamol gegeben und ich habe wirklich ganz gespannt auf dieses EKG geguckt und dachte so, komm, jetzt werd mal schneller, jetzt wirk doch mal. Weil bei jedem, dem ich Salbutamol gebe, schießen die immer in eine Tachykardie rein und es passierte einfach nichts. Also das Einzige, was passiert ist, sie hat super Luft bekommen, der Brustdruck war sofort weg.
Okay.
Und sie fühlte sich auch wieder sehr gut. Und hat das gar nicht so realisiert, dass das Herz eigentlich immer noch sehr langsam schlägt. Es blieb auch so bei 45, das hat überhaupt nichts gemacht. Ja gut, dann haben wir ein Prednisolon gegeben, haben sie mit dem Stuhl runtergebracht ins Auto und haben dann noch überlegt, ja so mit den AP-Beschwerden, also mit diesen Druckbeschwerden, könnte ja auch fast ein instabiler sein, eine instabile Bradykardie, wäre schockraumpflichtig. Und dann passiert es tatsächlich, dass sie fast unter die 30 gerutscht.
Oh.
Dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Sie fing auch wieder an zu geben, Ipratropiumbromid hat sie noch bekommen.
Okay.
Und gleichzeitig habe ich ihr Atropin gegeben, weil das war mir einfach zu teilen. Habe gesagt, rein damit. Hat super gewirkt. Sie ist sofort auf eine schöne Frequenz von 75 gekommen. Hat natürlich Sauerstoff drauf gehabt, damit dann keine Herzinfarktbeschwerden kommen. Das ist ja das Problem. Aber sie hat eben auch bei dieser Bradykardie plötzlich einen Schwindel angegeben. Hat auch gesagt, ihr ist ganz komisch.
Okay.
Hat gesagt, das ist mir zu instabil. Also das ist eine instabile Bradykardie, nicht zu instabil. Atropin rein, Schockraum anmelden, fertig. Ne? Und das auch gemacht. Problem war nämlich bei ihr, sie hat Amiodaron und Bisoprolol bekommen. Ja, also zwei Medikamente, die tatsächlich die Herzfrequenz gerne auch mal senken, ne? Aber eben auch gegen Rhythmusstörungen da sind und den Blutdruck auch noch eigentlich senken. Und dementsprechend war es spannend. Im Schockraum dann. Alle super nett drauf. Hab das erklärt, auch warum ich erst Salbutamol und nicht gleich Atropin gegeben habe. Und dann guckte mich auch einer erst an. Erklär mir mal noch mal ganz kurz, ich wollte mal wissen, du hast jetzt Salbutamol gegeben, um die Herzfrequenz zu steigern? Ich so, nee, erstmal primär natürlich, um die COPD zu behandeln. Aber zweitens dann, um die Herzfrequenz zu steigern, ja, aber da hättest du ja jetzt quasi die Nebenwirkung zu einer, so. Und dann hat die Kardiologin gleich gesagt, wieso? Station doch auch. Ne? Also auf der kardiologischen war ich so ein bisschen, okay. Ne? Aber manchmal muss man so um die Ecke denken und da bin ich halt gespannt, bei euch Azubis, so wann das Klick machte, weil die Rettungssanitäterin, die gleichzeitig auch Medizinstudentin war, die war total hyped von dieser ganzen Sache.
Ja, also ich sag, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich hatte tatsächlich auch schon mal so einen Vorfall gehabt, wo wir jetzt, sag ich mal, einfach so die Nebenwirkungen oder einfach die Wirkung des Medikamentes einfach mal ausgenutzt haben, um Patienten, sag ich mal, zu stabilisieren.
Ja.
Wir hatten eine Patientin, 86 Jahre alt, sie hatte Fieber und hat Schmerzen angegeben und war leicht exsikiert im Pflegeheim. Dort angekommen haben wir dann probiert, natürlich irgendwie die Schmerzen zu lindern. Mhm. Mein Notfallsanitäter hat zusammen mit mir Absprache gehalten, hat gesagt, es ist für uns jetzt mal nicht mehr frei gegeben, aber wir könnten jetzt einfach für den Schmerz Paracetamol geben und könnten nebenbei gleich noch das Fieber senken. Also haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und das war tatsächlich im ersten Ausbildungslayer und da habe ich immer schon so kleine Sides mitgenommen, was mir tatsächlich auch den Alltag später jetzt als zweiter Mann auf dem RDW sehr erleichtert hat.
Das ist halt das Geile. Also ja, ich muss mal zu meiner Schande gestehen, in Absprache natürlich immer mit den ärztlichen Kollegen und so weiter, gibst du dann auch ab und zu mal Paracetamol oder das ganze böse Medikament Novamin, um Fieber zu senken. Jetzt habe ich es gesagt, ja, ich habe Metamizol gesagt. Mhm. Aber eigentlich der Schmerz ja auch da ist. Und Kopf- und Gliederschmerzen sind ja immer gerne mal mit Fieber verbunden. Ne?
Ja.
Aber man muss... Da muss man einfach sagen, da muss man auch ein bisschen um die Ecke denken und dann die Dokumentation dementsprechend natürlich auch machen. Also es muss ein Schmerz vorhanden sein, weil das ist ja die einzige Indikation für Paracetamol und oder Novamin. Da, was ich wohl gehört habe, das ist jetzt aber wieder so ärztliche Meinung, ist wirklich die Kombi daraus. Möchte ich dich jetzt nicht dazu verführen. Ne, aber dass man doch auf mehreren Ebenen dann einen Infekt, also ein Fieber und Schmerzen gut behandeln kann, wenn man beides nacheinander natürlich gibt. Nichtsdestotrotz, wir haben ja SAAs und so weiter, das ist dann eher so mit dem Notarzt zu vereinbaren.
Auf jeden Fall.
Oder Rücksprache oder TNA finde ich auch immer ganz gut dafür. Habt ihr TNA bei euch?
Tatsächlich ja.
Oh ja, wie ist das?
Also
wird es oft genutzt?
Also es wird tatsächlich sehr selten genutzt, muss man ehrlich sagen. Viele meiner Kollegen und auch ich finden es halt einfach besser, einen richtigen Arzt immer dabei zu haben.
Okay.
Weil gerade um besser intervenieren zu können, hat man jetzt doch mal einen kritischen Patienten, ist man auf eine vernünftige Verbindung angewiesen. Aha. Da ist man immer auf einen Arzt angewiesen, der das auch wirklich gut beurteilen kann. Und wir haben nachher die Verantwortung dafür, das, was er uns delegiert. Ja. um das auch alles mal richtig auszuführen, da fehlt uns natürlich auch ein Stück weit manchmal die Erfahrung. Einfach so dieses Studium, auch diese ganzen Sachen, die man halt noch im Notarzt, in der Notarztweiterbildung lernt, natürlich dann auch, das ist für uns halt einfach immer manchmal noch Neuland. Natürlich gibt es Kollegen, die machen das natürlich super und da ziehe ich auch meinen Hut vor, die einfach auch immer sagen können, so die und den Kurs habe ich mal gemacht. Und ich kann das jetzt auch einfach anwenden und dem Patienten geht es blitzartig besser.
Also könnte man sagen, es liegt eher so an der Weiterbildung in gewissen Skills, die man nicht drauf hat. Und wenn der Arzt jetzt sagt, jetzt machst du einen Luftröhrenschnitt, dann wird man schon alt aussehen.
Genau.
Was ich verstehen kann. Ich könnte auch sagen, Alter, komm her hier. Ja.
Ich habe natürlich jetzt das Glück, dass wir es in der Ausbildung immer wieder üben können. Ja. Dass wir das in der Schule thematisieren können, damit das quasi auch bei uns an der Schule super durchgeführt wird. Nichtsdestotrotz muss man auch einfach davon sprechen, dass manche Kollegen das vielleicht auch 20 Jahre gar nicht mehr gemacht haben. Und manche können es halt.
Ja.
Aber manche, die stehen halt einfach davor und haben vielleicht auch Angst, was auch okay ist, weil das ist menschlich. Das kann man total machen.
Ist auch auf jeden Fall, wie lange gibt es das TNA-System bei euch jetzt schon? Ungefähr.
Ich glaube, seit letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Mai, glaube ich, war das
eigentlich. Ach so, okay, also noch relativ frisch.
Ja,
relativ frisch. Ich habe mich gerade schon gewundert über diese Reaktionen. Also, dass man sagt, boah, lieber den physischen, da kann ich auch verstehen, dass man da auch nicht unbedingt gerne durch einen Monitor spricht. Weil ich das ja schon in anderen Bereichen wie in Aachen oder sowas kennengelernt habe, da ist das gang und gäbe. Ne?
Ja.
Da wird der angepiept, dann gibt es 4 SIM-Karten, die da eingebaut sind. Und der sieht die Meter, die ganzen Metadaten, also quasi die EKG, das sieht der Oliver wirklich auf dem Monitor. Und da wird gesagt, du, ich habe jetzt schon mal Folgendes aufgezogen, würde ich jetzt geben, was sagst du dazu? Okay, fertig, bums aus, ja.
Genau.
Die gehen die SAAs nochmal gemeinsam mit dem Arzt durch, das ist immer Pflicht, damit auch die Notfallsanitäter dann dazu lernen und dann läuft das. Also ganz spannende Sache mit TNA-System.
Also auf jeden Fall. Also man hat ein Headset auf, wenn man sich das vorstellen kann. Mhm. Quasi, man macht da oben sozusagen unser Fach auf. Da sind die Headsets drin, da ist die Kamera drin, da ist das Handy drin.
Ja.
Und wenn man mal eine Frage hat und unser eigener NEF-Arzt jetzt von der Wache zum Beispiel gerade im Einsatz ist und wir den nicht erreichen können, rufen wir da an, da gibt uns eine gute Meinung dazu und dann können wir auch so intervenieren. Das ist tatsächlich auch eine gute Sache. Also nicht immer ein NEF quasi an der Einsatzstelle zu haben, ist manchmal schwierig. Man kann nie wissen, was einem geschieht beim Einsatz geschehen ist, sage ich mal letztendlich. Aber Telenotarzt kann in der einen oder anderen Situation tatsächlich sehr hilfreich sein.
Ja.
Und das ist halt immer einsatzabhängig.
Ich finde das super spannend. Ich mache auch gerne mal Konsultationen ganz kurz am Telefon. Auch quasi ein bisschen telenotarztmäßig. Mhm. Gerade weil ich hatte letztens einen Kindernotfall mit gebrochenem Arm.
Okay.
Ne, und dachte so, oh, naja, also eigentlich kannst du hier super mit Ketadormicum arbeiten. 11 Jahre alt, aber ich habe noch nie bei einer 36 Kilo schweren Judo-Kämpferin habe ich noch nie großartig analgesiert und sediert und hatte dann einfach gerade einen Pädiater auf der Wache.
Mhm.
Dass ich wusste, okay, den rufst du jetzt mal an und fragst einfach mal, wie er, also steckst ihm deine Dosen vor und fragst ihn einfach mal, wie er rangehen würde. Der hat exorbitante Dosen vorgeschlagen, wo ich sagte, da komme ich niemals ran mit meinen SAAs, dann hole ich dich lieber ran. Ne, aber ich habe ihm gesagt, du, ich würde mal damit anfangen, ja, weil ansonsten, nee. Und er sagte, ja, stimmt, mach mal. Ne, klingt, also keiner, der wollte, keine Ahnung, was mit 15, 20 Milligramm Ketamin gegeben und gleich mit 2 Mida oder 3 Mida anfangen. Da habe ich gesagt, nee, komm, also so einen Scheiß fange ich nicht an, ich gebe ihr maximal hier erstmal 1 Mida, dann schläft die wahrscheinlich auch schon und war auch fast so, die hat Einhörner gesehen, war ganz niedlich, war auch also wirklich zuckersüßes Kind. Und mit Keta hat sie dann, wie gesagt, dann den Vogel abgeschossen und meinte eben so, meine Haare wären jetzt blau und sie findet das alles ganz lustig. Ehrlich? Und guckte mich an wie so ein, weiß nicht, so ein Psycho so ein bisschen. Und die Mutti so, was passiert? Ich so, naja, das ist jetzt die Narkose, sage ich immer so ein bisschen. Und dann sagt sie, Christian, ich will einfach nur schlafen. Das tat vorhin so weh und das will ich auch nicht mehr wissen. Ich so, das kriegen wir hin. Dann hat sie noch irgendwann im Auto dann die zweite wieder zu lahm bekommen. Das lief auch alles super und ich war immer noch im Rahmen. Aber für mich war einfach mit dem Arzt zu hinterfragen, wie weit würde der gehen? Also wo muss ich mir Sorgen machen in der Dosis? Und da der, wie gesagt, diese Dosen da angegeben hat, dachte ich so, okay, Alter, mit dem, was ich hier machen würde, bin ich hier voll safe. Nichtsdestotrotz, ich würde immer aufpassen, das habe ich auch dem Azubi gleich gesagt, nicht in Sicherheit wiegen, sondern das ist es ja. Unsere SAAs, die geben immer ganz interessante Dosen vor, aber beachten gar nicht, wenn wir zum Beispiel auch eine karektische ältere Dame oder einen Herrn da haben, dass wir vielleicht auch mal mit 0,5 Midazolam statt diesen 1 Milligramm. Ne, dieses stumpfe, nur nach SAA oder DBRD arbeiten, müssen wir uns ganz schnell abgewöhnen. Ihr werdet drauf getrimmt.
Ja, das muss man leider so sagen.
Ne, und das heißt also, das ist so das Witzige nach einer Prüfung, wenn die dann sagen, welche Dosis würden sie denn nehmen? Ne, dann müsstest du jetzt sagen, ja, also über 60, 1 Milligramm Midazolam.
Ja,
Und keiner würde sagen, aber sie haben schon gehört, dass der 50 Kilo wiegt oder sowas, sondern müssten die einfach sagen, ja, stimmt, haben sie recht.
Genau, das ist letztendlich so, dass wir in der Prüfung danach dann quasi auch ausgebildet werden. Mhm. Und das wird auch von uns tatsächlich auch verlangt, was okay ist. Also da kann man einfach sagen, die Schule macht ihre Sache gut. Mhm. Und da müssen wir uns einfach dran halten, das ist ganz normal. Aber auf Wache lernt man dann auch den Gegenpart dazu und einfach auch die Erfahrung, wenn man einen Kollegen hat, der ist wirklich 20 Jahre dabei. Und wir kommen zu so einem Notfall hin und der sagt zu uns, jo, wir machen hier ganz minimal und dann können wir uns immer noch hocheskalieren. Genau. Und dann können wir immer noch ein gutes Ergebnis erreichen und nicht gleich mit voller Dosis und, sage ich mal, gegebenenfalls das Kind komplett wegschießen.
Ja, deswegen, also auch ein bisschen aufpassen. Ja. Ich guck mal gerade weiter. Ich habe mir immer so ein paar Notizen gemacht, was ich so für Einsätze hier immer erzähle. Oh ja, das ist auch immer so ein typisches Ding. Da bin ich immer ganz vorsichtig, nicht nur bei Azubis, sondern auch bei Kollegen oder auch bei mir selbst, wenn ich ein Medikament aufziehen lasse.
Ja. Ja.
Ist tatsächlich letztens passiert, Midazolam und Metamizol liegen ja sehr gern nebeneinander, weil wir haben bei uns ja alles nach Wirkstoffen sortiert und da liegen die halt einfach nebeneinander und es ist tatsächlich passiert, dass ich in einem Fall, wo eine Patientin Noamin schon in der Vormedikation hat, auch Metamizol haben wollte und der Auszubildenden gesagt habe, ich möchte gerne Metamizol haben, und sie mir dann Midazolam aufgezogen hat und das schon in die Kurzinfusion gegeben hat.
Ja. Okay.
Und wollte, und dann hatte sie auch schon die Ampulle weggeschmissen. Und da habe ich gesagt, also was ist da jetzt drinne? Na, Metamizol. Ich so, gut, und wo ist die Ampulle? Ja, also ich habe die jetzt schon weggeworfen. Ich so, nee, dann schmeißen wir das ganze Ding weg. Also entweder, nee, die Ampulle holst du jetzt auch nicht raus, dann schneidest du dich nur. Und es kam nachher raus, ich habe ein bisschen im Müll rumgewühlt. Hab gesehen, das war keine braune Ampulle, das war dann halt eine weiße. Und dann, daran erkennt man es ja gern. Deswegen, ich kann da nur jedem mitgeben, wirklich Vier-Augen-Prinzip.
Auf jeden Fall.
Ja, schau da immer drüber. Ist es dir auch schon passiert? Also hast du irgendwas mal verwechselt oder gibt es Fehler, wo du sagst, das hat mich geprägt? Weil Fehler soll man ja nicht nehmen, um einfach nur zu sagen, ich bin doof, sondern das werde ich nie wieder machen.
Also ich habe tatsächlich, muss ich mich natürlich immer anpassen. Ich fahre mit unterschiedlichen Kollegen. Mhm. Jeder will es vielleicht auch unterschiedlich aufgezogen haben. Ja. Jeder nimmt eine unterschiedliche Dosierung für gewisse Notfälle. Was mir mein Praxisanleiter damals immer noch mitgegeben hat, bevor er uns leider verlassen hat, hat er mir immer gesagt, egal welches Medikament du aufziehst, du fragst immer erst die Person, die es applizieren möchte, wie viel, auf was willst du das aufgezogen haben? Ja. Und danach, im Vier-Augen-Prinzip, wird das übergeben. Und danach wird es erst vernünftig notiert und dann noch mit einem kleinen Medikamentenbeschrips, sage ich mal, einfach nur auf die Spritze aufgeklebt, um dann quasi wirklich 100% sicher zu gehen, dass das immer das richtige Medikament ist.
Aber es gibt so andere Fehler auch außer Medikamente, wo du sagst so, boah, da habe ich total reingeschissen. Also ich könnte auch Ex Memoria von mir aufzählen. Ne? Aber.
Also ich sage auch ehrlich, ich habe, da gehen auch liebe Grüße an einen Kollegen raus. Ich glaube, der weiß, wenn er das hört, worum es geht. Ich habe einmal tatsächlich einen Sauerstoffschlauch angeschlossen an die Flasche. Mhm. Und das war ein KTW-Einsatz, die auch tatsächlich sauerstoffpflichtig war. Mhm. War aber nicht zyanotisch. War alles super, eine super Sättigung auch noch gehabt, haben wir nebenbei noch gescheckt. Und ich hatte die ganze Fahrt vergessen, den Sauerstoff auch aufzudrehen.
Das ist auch schon passiert. Mir auch schon. Ist wirklich so. Wir haben jetzt neue Flaschen bei uns mit so einem anderen Ventil. Und ein Kollege hatte mir das dann auch gegeben und wir haben da einfach Nasenbrille, 2 Liter, hörst du ja kaum.
Ja,
ne? Das rauscht ja überhaupt nicht. Und die Patientin sagt aber auch, mir geht's gut, super, alles schicki. Ne? Und die Sättigung sah auch gut aus. Ne? Und ja, und am Ende der Klinik guckst du drauf und denkst so, Digi, du hast die Flasche nicht aufgedreht. Aber mir ist es auch nicht aufgefallen.
Ja.
Und alle denken, gut, wir haben keinen Sauerstoff verbraucht. Ne? Aber geil, ja.
Ja, ich hatte dann den Blick bloß gesehen, als wir den Patienten dann tatsächlich ausgeladen haben, sage ich mal so, über den Tragestuhl und habe dann bloß den kleinen verwerflichen Blick bekommen. Das ist aber ein Fehler, den ich nie wieder machen werde.
Ist so, oder?
Und er findet auch immer genau das, was mir noch fehlt und das ist auch irgendwie immer seine Gabe. Er findet genau die Kleinigkeiten, die ich noch brauche, um letztendlich nachher auch einen guten Job zu machen.
Ja, das ist so soll es ja auch sein, dass man das eben findet. Gibt es Einsätze, wo du sagst, boah, die nerven mich schon mittlerweile?
Schwierig.
Also, oder Einsatzstichworte, wo du sagst, so, boah, nee, da verdrehe ich jetzt schon als Azubis die Augen.
Ich sage Einweisung aus Arztpraxis, sage ich zum Beispiel. Das ist ein Stichwort, wo wir tatsächlich jeden Tag gefühlt alarmiert werden, immer zum Vormittag, mit Troponinwert positiv ins Klinikum, wo wir dann vor Ort ankommen, wo nicht mal vernünftigen Zugang liegt. Da sind Patienten meistens sogar unterversorgt, was tatsächlich sehr schade ist. Und die Übergabe ist meist halt immer so,
Ja. Hier ist er.
So. Hier ist er. Nimm mal mit. Die Ärztin kommt vielleicht noch. Wollte sie noch sprechen? Ja, bitte. Hier ist gerade ein Patient. Wir wollen eine vernünftige Übergabe haben, damit wir ein vernünftiges Outcome sichern können für den Patienten raus.
Und ich dachte, das ist nur bei uns in Rostock so. Aber es scheint ja bei mehreren Arztpraxen so sein.
Genau.
Also ich habe auch so, ich gucke immer schon, welche Einweisung und welche Arztpraxis. Dann gucke ich immer mal. Weil es ist tatsächlich bei uns auch so, dass wir gewisse Arztpraxen haben, wo du weißt, das wird keine tolle Übergabe. Das wird auch, das wird auch wieder, ich nenne es jetzt mal ganz böse, Schwachsinn.
Ja.
Ne, wo der RTW wahrscheinlich viel zu überkandidelt ist, wo ein KTW hätte gereicht oder was auch immer, aber naja. Na, aber genau, das ist auch das typische ACS-Symptomatik und du kommst rein, es liegt kein Zugang, es wird nicht geloadet mit ASS-Heparin, du bekommst manchmal kriegst du ein 12-Kanal-EKG, manchmal aber auch nur so ein, oh, ich habe mal kurz ein EKG mit 4
ja, Kabel leider
gemacht. Ist es so. Lieben wir ja, und diese Grundlagen total bescheiden und denkst so, mein Gott, die hat so lange studiert, diese Person, und ich habe hier nur 3 Jahre gelernt. Ja, und weiß doch, dass man bei gewissen Grundlagen einfach das und jenes macht.
Einfach, um auch selber eine Sicherheit zu schaffen für sich als Arztpraxis. Und auch das Vertrauen zum Patienten. Ne? Da kann dann ein Rettungsdienst kommen, da kommt ein Kardiologe im Krankenhaus und sagt hier, Moment mal, wo sind Sie denn beim Hausarzt? Sie sind ja komplett falsch eingestellt und falsch anbehandelt.
Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Hast du schon eine Reanimation gehabt?
Ja, ich hatte tatsächlich schon mal eine Traumareanimation gehabt.
Oha, das wollen wir gleich mal hören. Das heißt, wir hören gleich mal rein, darüber reden, weil Reanimation ist ja immer das Ding, wo Azubis ja immer sagen, boah, das will ich unbedingt erleben. Da werden wir gleich reinhören. Das heißt, ihr bleibt ganz kurz dran, es gibt ganz kurz Werbung und dann hören wir uns gleich wieder. Nur mal so als Erinnerung, ne? Hodi ist bei Retterview auch immer noch angesagt und ich muss sagen, unsere Kollegen sind mittlerweile wieder ausgerastet, weil wir haben neue Geschmäcker mit reingebracht. Es gibt sowas Interessantes mit Lollipop, so wie diese, kennt ihr diese Lutscher, die mit grünem Stiel und so einem roten Dings, die gab's früher beim Arzt immer und sowas alles, gibt's jetzt als Geschmack und schmeckt wirklich absolut genauso. Ne? Könnt ihr euch natürlich mit dem Code Retterview immer wiederholen, gibt's 10% obendrauf und viele, viele andere Sachen. Unterstützt ihr uns, unterstützt ihr euch so ein bisschen und könnt ein bisschen was sparen, deswegen haut da immer rein. In der nächsten Einsatzstory geht es um einen Einsatz, der sehr plastisch beschrieben wird und auch emotional sein kann. Wenn ihr also merkt, dass euch solche Inhalte gerade nicht gut tun, dann überspringt bitte dieses Kapitel oder hört einfach später weiter. Anton, ich finde ja als Azubi, also die Azubis kommen immer gleich im ersten Lehrjahr schon mit der Erwartung, ich will mal eine Reha erleben. Und ich hatte es tatsächlich auch, diesmal Azubine für Retsan. Ich glaube, wir haben uns 2 Minuten kennengelernt gerade erstmal. Ich kannte sie noch gar nicht, wollte ihr gerade ein bisschen den RTW zeigen und dann kam natürlich sofort der Worst Case, wir fahren zu einer Reha. Sie komplett aufgeregt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was soll ich dann vor Ort machen? Und wir haben natürlich während der Fahrt dann auch gleich gesagt, du machst gar nichts. Also wir freuen uns natürlich immer über weitere Hände, aber schaust dir bitte erstmal an, weil das ist natürlich immer erstmal aufregend für diejenige. Und die sind natürlich auch voll gebührvoll. Das merkte man auch sofort. Sie war erst so, ja, jetzt geht's los und so weiter. Und oben so, bleib da mal hier im Türrahmen stehen. Wie war deine erste Reha überhaupt?
Also meine allererste Reha war tatsächlich eine Traumareanimation. Wir hatten eine Verlegung gefahren, was gar nicht unser eigenes Gebiet mehr war, wo wir dann tatsächlich zum MAMF alarmiert worden sind. Und vor Ort auf Anfahrt hat sich dann über die Leitstelle sozusagen festgestellt, dass wir einen brennenden Motorradfahrer, 17 Jahre alt, im Graben liegen haben. Meine Kollegen und ich, wir waren natürlich sehr nervös und aufgebracht, also total berechtigt. Vor Ort angekommen, mussten wir natürlich dann sehr schlimme Bilder erstmal begutachten, dass zum Beispiel der Autofahrer den jungen Herrn erstmal versucht hat, mit dem Feuerlöscher erstmal komplett feuerfrei hinzubekommen. Mhm. Dazu war dann noch die Mutter vor Ort, die das dann gesehen hatte. Und es war ein Achterbahn der Gefühle. Als wir dann beim Patienten angekommen sind und die Situation immer näher gekommen ist, sag ich mal, waren wir tatsächlich sehr professionell. Jeder wusste seinen Ablauf. Wir hatten unser Traumaschema aus der Schule immer noch so ein bisschen im Hinterkopf wie Azubis. Hat mir tatsächlich sehr geholfen.
Ja.
Sodass wir quasi, während der Helikopter über uns rübergeflogen ist, dann mit den ersten Maßnahmen sozusagen gestartet haben. Wir haben beidseitig entlastet. Ja. Wir haben eine Beckenschlinge angelegt. Natürlich haben wir 15 Liter Sauerstoff vorher drauf gemacht.
Ne?
Also das ist ganz klar. Danach hatten wir 2 große Lymphzugänge gemacht mit Druckinfusion. Das hat auch super geklappt. Das war alles drin. Dann hatte natürlich meine Kollegin den Helm festgehalten. Als der Notarzt da war, haben wir dann uns dafür entschieden, der Sauerstoff lag vor dem Hals. Wir haben gerade noch mal probiert, den Helm abzubekommen.
Das heißt, der Sauerstoff lag voll Nase, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wir haben den 15 Liter aufgedreht, vor dem Patienten hingelegt erstmal.
Achso, ja, ja.
Genau, weil der Helm auch drauf war.
Ja, ja, ja.
Und dann haben wir ihn abgedreht und dann, naja, das Gehirn von dem Patienten in die Hand laufen sehen von meiner Kollegin letztendlich.
Okay.
Was nicht so ein schöner Anblick war, was einen natürlich immer noch so ein bisschen mitnimmt, ist ja klar. Und dann haben wir halt noch probiert, mit 15 Liter Sauerstoff da irgendwas reinzubekommen, aber dann, oh, das kam, wir haben dann auch gesagt, das ist mit einem Leben nicht zu vereinnehmenden Basis, ne, sag ich mal letztendlich. Und das war, ein sehr harter Einsatz, was mich halt immer noch so ein bisschen verfolgt.
Glaube ich, ja.
Und auch so ein bisschen nervös machen lässt, wenn man darüber spricht. Das hört man auch gerade so ein bisschen. Aber man muss sagen, das Team hat sich sehr gut darum gekümmert. Wir hatten ein sehr gutes Nachgespräch gehabt. Der Chef hat sich sofort bei mir gemeldet. Wir haben super darüber noch gesprochen. Und der Notarzt hat mir tatsächlich noch viele Sachen, anatomische Strukturen noch irgendwie danach nochmal erklärt, was tatsächlich auch fürs Outcome für mich und für die Kollegen tatsächlich sehr hilfreich war. Und ich habe gelernt, dass man innerhalb von einer Sekunde sein komplettes Leben verlieren kann.
Ja, das ist, glaube ich, etwas, was wir im Rettungsdienst sehr, sehr häufig kennen. Der Tod ist ja quasi sowohl Freund als auch Feind.
Ja.
Ne? Muss man ja sagen, gerade im höheren Alter muss man ihn einfach als Freund betrachten, als jemanden, der einfach auch irgendwann gelegen kommt, weil das Leben muss nun mal irgendwann ein Ende haben. Und der eine oder andere sagt auch, das möchte ich haben, aber gerade für viel zu früh und natürlich auch.
Der hatte sein ganzes Leben vor sich.
Ja, absolut.
War zwei Wochen in der Ausbildung, haben wir noch rausbekommen.
Ja.
Das ist, und auf dem Heimweg, den er seit 17 Jahren kennt.
Vielleicht noch als Erklärung für diejenigen, die fragen oder meinen, was heißt denn beidseitig entlastet? Beidseitig entlastet bedeutet natürlich immer, dass man eine Entlastungsnadel in die Lunge oder den Brustkorb sticht, um dort gegebenenfalls Luft abzulassen, weil die Lunge zusammengefallen ist. Traumarea, beziehungsweise in so einem traumatischen Ereignis. So gegebenenfalls danach mit dem Notarzt auch eine Mini-Thorakotomie heißt das. Also da sticht man dann nochmal an einer anderen Stelle rein und legt einen Schlauch rein, um zum Beispiel Blut abzulassen bei einem
Hämatothorax. Da spricht man dann vom Hämatothorax, genau. Und wir haben tatsächlich beide nach Monaldi gelegt, nicht nach Bülow, weil es einfach für die Tragesituation und hätten wir ihn noch abtransportiert, einfach besser gewesen wäre, wenn wir mit der Vakuummatratze nach Bülow, quasi an der Achselseite, sage ich jetzt einfach mal für euch. Wenn wir da irgendwie zugestochen hätten oder quasi entlastet hätten, wäre das halt einfach auch nicht so schön und praktisch für den Transport gewesen. Und wir hätten einfach eine gute Belüftung von den Lungen nicht großartig mehr durchführen können.
Ja, also traumatische Einsätze sind immer wieder ein Erlebnis. Gibt auch einen Einsatz, von dem erzähle ich oder kann ich mittlerweile darüber erzählen, ohne dass ich da in Zitteranfälle oder sowas rauskomme. Aber es war früher mal ganz schlimm. War für mich mal 2018 ein ganz schlimmer Unfall auf einer Autobahn. Bin als Ersthelfer dazugekommen, aber auch eben Rettungsassistent noch dahingehend gewesen. Und war auffahren auf ein Stauende von einer betrunkenen Person. War schlimm. Ne? 12 Verletzte. Sah schon einen Kollegen, der auch außerhalb des Dienstes war, dort reanimieren. Eine ältere Dame, die er aus dem Auto gezogen hat. Im Auto selbst noch ein 13-jähriges Mädchen und ein junger Bengel, 9 Jahre alt, auch mit einem offenen Schädelhirntrauma, liegt da eben auch noch und wird da auch. Und das sind Bilder, die vergisst du nicht. Mhm. Weil ich, es war auch für mich das erste Mal, dass ich ein 13-jähriges Kind abdecken musste, weil es nichts mehr ging.
Ja.
Gar nichts mehr. Ne?
Scheiße.
Und den Jungen, den wir tatsächlich noch super schnell weggebracht haben, in die Klinik, den musste ich, glaube ich, 2 Wochen später mit dem RTW aus der Klinik abholen, mit der Mutter, die leicht verletzt da rauskam, und zum Hubschrauber bringen, damit er danach weitergeflogen wird in ein neurologisches Zentrum und so weiter. Und dann hat mein Kollege auch noch gesagt, wissen Sie was, mein Kollege hat mir das gerade mal erzählt, aber der war als Ersthelfer, dann hat ihr Kind gerettet und die Mutter um alles gefallen, ging gar nichts mehr bei mir. Bei mir war vorbei. Ne? Tränen ohne Ende. War für mich aber auch der Abschluss dieses Falls, weil damit waren alle vorbei oder waren alle weg. Nichtsdestotrotz war das ein Erlebnis, das kriegt man nicht so schnell wieder raus bei einem Retter und deswegen ist das auch super wichtig, das, wie du schon sagtest, professionell auch aufzuarbeiten.
Ja, ne? Auf jeden
PSNV.
Fall. PSNV zum Beispiel. Ja,
oder einfach starken Max machen.
Genau, einfach auch ein super Team haben,
die
da auch einfach mal sagen, wir nehmen uns jetzt die Zeit, wir setzen uns 2 Stunden auf 6. Ja. Und dann wird das erstmal vernünftig besprochen, sodass hier jeder vernünftig wieder arbeiten kann.
Ja, Reanimation. Ich glaube, meine allererste Reanimation als Notfallsanitäter oder beziehungsweise auch als Rettungsassistent, weil da ist man ja auch schon der Chef auf dem Auto damals
gewesen. Auf jeden Fall.
Das war schon, ich war mit einer Kollegin unterwegs, die tatsächlich nicht so oft mit uns im Rettungsdienst ist und die dann auch schon da stand, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir? Und habe dann aber festgestellt, dass Nee, das erste Mal war ich total aufgeregt. Beim zweiten Mal wurde es dann ruhiger. Das erste Mal war ich total fertig. Also da war ich so, okay, wie war das nochmal? Ach ja, okay, drücken, Defi drauf und so weiter. Und dann gucken wir weiter. Und Gott sei Dank kam aber der Notarzt dann auch. Erfahrener Mann.
Sehr gut.
Genial und so weiter. Aber du stehst halt da, okay, wir drücken hier erstmal einfach weiter und versuchen ein bisschen zu beatmen. Das war auch, da kam so alles über mich, was man so in der Schule gelernt hatte. Und wie war das? Und da müssen wir nochmal einen Ladungstubus legen.
Auf einmal hat man die Verantwortung.
Ja, weil wir haben damals einfach beim Rennungsassistenten auch nicht so geiles Skilltraining gemacht, wie ihr das heute macht.
Das stimmt.
Und das habe ich wirklich immer sehr vermisst. Deswegen habe ich es auch echt genossen. Ich habe ja meine 5 Monate noch in der Schule gemacht, bevor ich den Notfallsanitäter dann hatte. Das dann alles nachzuholen. Und jede Fortbildung, die wir jetzt auch mit euch zum Beispiel in der Schule machen, ist für mich immer mitnehmen. Und da sage ich auch jedem Kollegen, ey, kommt damit dazu. Ja, für euch ist das alles, ihr habt das schon mal gemacht, aber hey, wer kann es denn wirklich?
Ja.
Wer beherrscht es denn heute noch?
Auf jeden Fall.
Ja. Und deswegen nehmt das ruhig mit. Ich weiß ja, wie ätzend das manchmal ist, wie sich die Schüler auch gerne mal ausheulen, auch bei mir, und sagen, boah, wir haben heute wieder Skill-Training gemacht. Und ich denke so, Digi, du wirst nachher in deinem ganzen Leben nie ein oder selten eine Koniotomie machen oder vielleicht sogar eine endotracheale Intubation oder was auch immer da alles. Das kommt nicht so häufig vor.
Also was mir immer sehr viel hilft, um auch so eine Skill zu festigen, sage ich euch, alle, die jetzt gerade in der Notfallsanitäter-Ausbildung sind und auch Kollegen und so, nehmt jedes Fallbeispiel mit, was ihr bekommt im Unterricht. Jedes Fallbeispiel mitnehmen. Man macht immer Fehler. Die Lehrer wissen ganz genau, wo die Schwachstellen sind. Die triezen euch auf die Fehler hin, sodass ihr die beim nächsten Mal wieder nicht mehr macht.
Dann ist man genervt.
Dann ist man genervt.
Oh Mist, ey.
Aber ich musste auch zu meiner Dozentin sagen, dass ich das tatsächlich sehr gut finde. So dass ich auch besser an mir arbeiten kann quasi und diese Fehler zukünftig vermeiden kann. Das macht dann auch Spaß. Umso mehr Erfahrung man hat, so wie mit den echten Einsätzen, desto besser wird man. Und auch wichtig ist quasi auch immer die Menschlichkeit zu bewahren. Ich finde, das geht auch einfach auch so ein bisschen unter momentan. Also so generell, so im Rettungsdienst, so, ne?
Ja, nicht nur. Also ich finde auch unsere, also egal wer, die Azubis sind manchmal immer Roboter. Das sind wie kleine Roboter, die man plötzlich auf Patienten loslässt. Und wenn die dann so ins dritte Lehrjahr, du bist ja drittes Lehrjahr, dann rankommt, da gibt's welche, die haben das mit der Empathie voll drauf. Ich kenne dich ja jetzt nochmal leider nicht, wie du da im Dienst bist. Aber es gibt halt auch welche, die gehen da voll nur nach Schema, ne? Ja. Und du denkst so, oh, sehe ich doch von hier schon, ne? Und so weiter. Und Mensch, komm doch jetzt mal raus aus deinem, aber nee, sie müssen das so machen. Sie müssen erstmal selbst dieses Schema festigen und nachher können sie dann, ich sag jetzt mal, Abstriche machen. In gewisser Weise, dann kommt die Erfahrung dazu. Ja. Aber es sind so kleine, ja, so Staubsaugerroboter, die erstmal ganz geplant durch die Wohnung haschen und erstmal sich orientieren müssen,
wie
der Patient so drauf.
Ich finde das ja auch gut, so dass man seine Schemata hat, wo dann quasi auch in Krisensituationen, gerade wenn man nachher ausgelernt wird, weil ich sage immer, ich bin kein Notfallsanitäter nach Ausbildung, ich bin Notfallsanitäter nach ein paar Jahren Berufserfahrung.
Ja.
Ne? Das ist kein Beruf, der nach 3 Jahren hier komplett im Kopf drin hängt.
Ja, auf einmal hat man die Verantwortung. Nach 3 Jahren nur hast du die, zu sagen, Notfallsanitäter.
Notfallsanitäter, ja. Mhm. Und mit dem Wissen auch. Und was mir ganz wichtig ist, auch einfach im Team gut zusammenarbeiten zu können. Ja, also man will diese Menschlichkeit bewahren, ne? Das macht dann immer am meisten Spaß. Und diese ganzen Sachen, die man jetzt so lernt mit den ganzen Schematas und so, die muss ich wirklich sagen, das ist manchmal nervig, auch für Kollegen, das kriegt man auch mit. Von wegen, warum kultierst du jetzt hier aus, der ist ja bloß einmal kurz gestürzt. Schwierig, aber ich mach's einfach, weil das einfach die Routine bewahrt und letztendlich ist das wichtig, was in der Prüfung dran kommt und da sind diese Schematas tatsächlich sehr wichtig. Darauf triezen uns die Lehrkräfte und was man danach macht, ist eben selbst überlassen.
Ich muss auch sagen, wie oft wir Nebendiagnosen schon hatten, weil die Azubis anfangen, ihre Schemas da nochmal abzuarbeiten. Denkst du, ja, hätte man auch mal machen können.
Auf jeden Fall.
Herrlich. Wirklich herrlich. Also deswegen, ja, vielleicht nicht mal ganz so tragisch nehmen, wenn das doch mal ein bisschen länger dauert. Manche tun auch so, als ob sie noch irgendwie was vorhätten heute im Rettungsdienst. Mhm. Vielleicht der ein oder andere, ne? Aber so nach dem Motto, boah, die 2 Minuten und so weiter, können wir jetzt nicht einfach los. Mhm. Außer, dass das Mittag steht auf dem Tisch, dann kann ich es voll verstehen.
Da kann man es total verstehen, also, ne? Der Magen knurrt.
Würde ich das immer machen. Ja, das ist, find ich halt immer ganz spannend. Muss ich mal selbst kurz... Ich habe mich dann mal tatsächlich an die Venenzugänge gewahrt. Ich weiß ja nicht, was du für so ein Profi bist, was Venenzugänge angeht.
Zum Anfang war es schwierig,
den
richtigen Ablauf zu bekommen. Aber ich glaube, gerade im letzten Praktikum in der ZNA hat man noch mal viele Tipps und Tricks mal mitnehmen können. Und ich würde sagen, dass man das, glaube ich, mittlerweile ganz gut macht.
Ich denke es ja von mir auch immer. Aber dann kommen halt plötzlich gerade diese Venen, die einen schon anhimmeln, bei älteren Menschen, die Liquis nehmen oder sowas. Ja. Ne? Da denkst du immer so, boah, Alter, die wirst du treffen. Und dann macht so, puff,
weggeplatzt.
Geplatzt, danke. Oder verschwindet halt, ne? Oder rollt weg. Oder Macht immer ganz Spaß. Und das hatte ich tatsächlich auch bei einer Dame, die jetzt eine Schenkelhalsfraktur hatte, im Pflegeheim gestürzt. Super lieb, glaube ich zumindest. Sie hat Russisch gesprochen, keine Ahnung, was sie gesagt hat. Aber von ihrem Gesichtsausdruck und so weiter war sie super süß. Und auch die Pflegekräfte alle waren, wir waren alle zuckersüß. Und musste ihr dann natürlich irgendwie Ketadormikum geben oder irgendein Schmerzmedikament, weil das tat ihr tatsächlich doch ein bisschen weh. Und erstes gestochen, zweites gestochen, alles weggeplatzt. Ich war zärtlich. Ich habe sogar die blaue Flexhülle genommen, also 22 Gauge. Es hat nicht gereicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt lege ich mich hier hin auf den Boden an ihre Füße, die jetzt nicht gerade sehr lecker waren. Und habe dann halt einfach am Fuß, Rücken dann tatsächlich einfach auch hinzugelegt. Übrigens, super Stellen, ne? Also, ja, also hast du super Wehen. Ja, muss man wirklich sagen. Und die Pflegekräfte, ich glaube, eine hatte das sogar aufgenommen. Ich habe das sogar mal gepostet. Die hatte mich dann fotografiert und fand das auch super lustig, wie man da so auf dem Boden, ja, nicht nur hockt, sondern liegt, nur um diese Vene da irgendwie zu treffen, weil die nur in dem einen Lichtschein zu sehen war. Es war wirklich schlechte Venenverhältnisse da am Fuß und Gott sei Dank getroffen. Ne? Und dann gab es nachher Ketadormikum. Das Schöne war, also durch das Mediasolar hat sie halt so langsam Russisch gesprochen, dass ich dachte, also vielleicht verstehe ich es ja jetzt, aber
ich hatte auch bis zur 10. Klasse Russisch.
Das hätte dann wahrscheinlich für dich gereicht.
So ein bisschen kann man noch, aber wenn man außer Übung ist, dann ist Russisch tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Das ist
ich weiß auch nicht, warum ich Latein gewählt habe damals. Und na gut, Spanisch, aber so viele Spanier haben wir jetzt auch nicht hier bei uns oben in Rostock zumindest. Aber ich hätte wahrscheinlich noch mal irgendwie was mit Russisch machen sollen, weil das wäre jetzt hier richtig gut gekommen.
Und ich glaube, Latein hilft uns auch in unserem Beruf ganz
gut. Ja, absolut, also, absolut. Die Bilder ist auch keinem ansprechen. Macht ruhig weiter.
Ja.
Und sucht Felix auf dem Marktplatz. immer ganz herrlich, ja. Nee, Russisch, das, wir hatten das auch einmal da, hatten wir eine Dame, die auch nur Russisch gesprochen hat und das kaum verstanden hat. Und wir haben mit unserem Übersetzer auf dem Tablet und was nicht alles. Und irgendwann, ich glaube, nach 15 Minuten Kampf, nur mit dieser Sprache und mit dieser Frau, um da rauszufinden, was ihr Problem ist, fing mein Rettungssanitäter an, Russisch zu sprechen. Oh. Und ich dachte, willst du mich veräppeln?
15 Minuten umsonst.
Du guckst hier, wie wir hier schwitzend mit unserem Übersetzer dieser Frau versuchen, irgendwie mal zu erwähnen, was sie jetzt tun soll, beziehungsweise was sie hat. Und ja, ich dachte, also ich als Rettungssanitäter, ich darf ja nicht immer dazwischen gehen und was sagen. Ich so, Alter, jemals geschlagen oder? Ansonsten wäre jetzt das erste Mal.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist immer herrlich. Darfst du schon als zweiter fahren jetzt in deinem dritten Lehrjahr?
Ich fahre jetzt seit dem dritten Lehrjahr tatsächlich, hatte ich die ärztliche Überprüfung gehabt. Und da hat mich dann mein ärztlicher Leiter oder meine ärztliche Leiterin dann durch, sozusagen als bestanden, gelten sozusagen. Und seitdem fahre ich 24-Stunden-Dienste, ab und zu nochmal als Dritter, aber größtenteils 24-Stunden-Dienste.
Gibt es einen Unterschied, also dass du jetzt so merkst, boah, wenn ich als Dritter fahre, beziehungsweise wenn ich als Zweiter bin, hast du da so innerlich ein anderes Gefühl dann oder... Ist genau das Gleiche.
Also man kommt als allererstes mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit. Man weiß, man ist jetzt 24 Stunden auf dieser Wache. Man hat einen Kollegen, mit dem man gut kann.
Ja.
Und man hat natürlich dann auch irgendwie Lust auf Einsätze. Ne? Man will ja natürlich so dieses Leben dann als Zweiter, gegebenenfalls jetzt als Rettungssanitäter sozusagen, ist ja meine Funktion dann sozusagen, was auch ein Beruf ist, wo ich meinen Hut vorziehe. Also wenn man manche Kollegen sieht, die wirklich einen die Wünsche von der Lippen ablesen können und sagen können, das hast du schon fertig. Das ist ja, also vielen Dank. Krass, dass du so mitdenkst und dass du auch immer dabei bist und auch alles immer so unterstützt. Aber ich muss ehrlich sagen, so die Nacht war für mich immer so das Herausforderndste am 24-Stunden-Dienste. Gerade wenn man jetzt tagsüber komplett durchgerollt ist, was tatsächlich sehr selten passiert ist. Aber dann nachts von 0 auf 100 komplett da zu sein, das ist immer eine Herausforderung gewesen. Aber es ist
halt, also als Dritter kannst du dich ja hinten reinlegen und sagen, wir kommen schon irgendwann an, die 10 Minuten mache ich noch die Augen zu.
Genau.
Aber da musst du dann sein, ne? Dann fährst du das Auto auch noch.
Ja.
Bist dann verantwortlich für alles, was da passiert und auf der Straße passiert, ja. Aber das ist halt das Geniale, wenn du dann die Azubis eben plötzlich als Zweiter dabei hast, weil wir haben ja, und das öfter mal im Podcast erwähnt, immer wieder auch diese Gap zwischen Rettungssanitäterin und Notfallsanitäterin und dass du einfach ja teilweise fachlich dich nicht austauschen kannst. Da hast du mit einem Azubi natürlich anders.
Auf jeden Fall.
Und ich weiß auch gar nicht, wie oft mir der Azubi oder die Azubine schon nicht den Arsch gerettet hat, aber schon mal gesagt hat, du Christian, wollen wir nicht noch das und das machen? Ja, lass das mal so
auf
machen.
Auf jeden Fall.
Ne? Ja, wer weiß, der wurde bestimmt auch in der Schule abgelästert. Boah, also Alter, der macht einen Podcast, aber das hat er vergessen. Ja, bin auch nicht perfekt. Es ist einfach so.
Ja.
Aber macht irrsinnig Laune dann auch.
Ja.
Ne? Also ich lieb's auch manchmal, wenn man zu zweit als Notfallsanitäter ist. Woran erkennst du übrigens, dass zwei Notfallsanitäter auf dem RTW sitzen?
Nein, in Patches?
Nee, dass die Karre nachher aussieht wie Hulle. Warum? Weil, ja.
Keiner auffüllt.
Ja, unsere Redsans, das sind einfach die guten Feen auch auf dem Auto. Die das halten das Ding sagen, im Schuss.
Ja.
Ja, die haben, während wir dann unsere Protokolle noch nacharbeiten und hast du nicht gesehen, was wir noch alles an Kram machen müssen. Wir sind ja einmal ein Team und ich mache auch gerne das Auto alles sauber, aber die passen halt nochmal ein bisschen mehr auf. Die haben Fall. Einfach nochmal dieses ganze, diese Maschinistenleben.
Genau.
Ne? Das ist meine Karre, die muss glänzen, die muss super sein, da muss alles aufgefüllt sein und alles, was ich rausgebe, das muss auch wieder da sein.
Ja.
Und das merkst du halt bei Notfallsanitätern, wenn die darauf sind, das kennen die nicht.
Ja.
Und dann nehme ich mich nicht aus, tatsächlich.
Das ist immer so eine Sache, die mir in der Ausbildung sehr nahegelegt wurde von einer Kollegin. Man hatte immer Angst in 24-Stunden-Dienste, wenn sie morgens zur Ablösung kommt und das Auto ist nicht tipptopp fertig.
Ja, also.
Dann kriegt man so dermaßen den Einlauf, was ich sehr gut finde, weil sie ist sehr genau, sie arbeitet immer mit einem Zettel, sie schreibt sich alles auf, was verbraucht ist, hat sofort eine Lösung parat und du weißt einfach, wenn du morgens da hinkommst und das Auto ist da, es ist alles 100% da. Man kann sich darauf verlassen.
Das ist so. Und das muss auch so einfach sein.
Ja.
Und das finde ich wichtig, dass man genau das aber auch auf der Wache lebt, weil ich da aktuell auf manchen Wachen auch immer mal Probleme habe, dass die Leute sich das nicht gegenseitig sagen und nicht erzählen. Die müssen doch einfach miteinander reden, wenn sie merken, da ist irgendwas schiefgelaufen,
ne?
Auto ist nicht richtig übergeben worden, das sich gegenseitig zu sagen und nicht irgendwie, dass man das irgendwie hinter oder in sich reinfrisst. Ganz schlimm. Und
das
dann platzt es irgendwann raus. Ne? Direkt ansprechen, weil ich glaube, das ist ja das, was wir als Notfallsanitäter, aber auch so im Rettungsdienst lernen. Kommunikation ist alles. Direkte Ansprechen, ne? Debriefing und dergleichen.
Sehr wichtiges Thema.
Da sein. Und was ich ein ganz spannendes Thema finde und ich habe überlegt, ob ich das überhaupt anspreche, ist, wir haben ja bei uns in Rostock zum Beispiel, ganz niedlich, ich glaube 2, 3, 4, ich rede jetzt nicht nur von unseren Johannitern, aber so allgemein Pärchen. Ne? Ganz spannendes Thema.
Okay.
Und tatsächlich haben wir die da auch bei uns in der Organisation, dass da die Pärchen zusammenarbeiten. Nicht unbedingt immer auf einer Wache, aber das schon irrsinnig Laune macht. Und ich frage mich manchmal wirklich, wie ist das so? Und jetzt müssen wir mal ein bisschen ins Private gehen. Du bist ja selbst mit einer Notfallsanitäterin zusammen.
Genau, ja.
Und wie ist das für euch zu Hause? Schaltet ihr ab, redet ihr ausschließlich über Dienst oder sagt ihr auch irgendwann mal so, nee, Me-Time, jetzt machen wir mal was ganz anderes?
Also, ich muss ehrlich sagen, also ich bin tatsächlich im täglichen Austausch mit meiner Freundin über den Rettungsdienst. Wir verarbeiten Dienste unterschiedlich. Jeder gibt gerne seine Einsätze preis, was ich sehr wichtig finde, einfach um darüber zu sprechen, damit man einfach immer auch ein sauberes und vernünftiges Klima zwischeneinander führt. Nebenbei uns ist tatsächlich auch sehr wichtig, auf Arbeit, Privat und Arbeit einfach zu trennen.
Hm.
Einfach aus der Schutz für uns. Und was ich auch sehr wichtig finde, weil wenn man hier auf Wache so lebt wie hier zu Hause, das geht nicht.
Das Arbeits-Ich und das Zuhause-Ich finde ich immer
das kann man
gut,
nicht machen. Ja. Aber das Thema Rettungsdienst ist tatsächlich sehr doll bei uns.
Das ist übrigens witzig. So auf Arbeit versuche ich ja auch immer so ein bisschen Ordnung und alles mögliche so zu richten. Und zu Hause bin ich manchmal, also es gibt so Tage, da bin ich echt die Müllbude schlechthin.
Ja, kenn
also
ich.
Da lasse ich auch Sachen stehen und alles mögliche. Hier und ihr dürft nicht mein Büro sehen manchmal. Na, da schmeiße ich Sachen hin und sage, das ist der Stapel für morgen und so. Das kann man sich nicht angucken, möchte man auch nicht glauben. Aber ja, ich habe tatsächlich zu Hause ja keinen, der im Rettungsdienst arbeitet.
Mhm.
Aber ich stelle es mir manchmal witzig vor, bloß manchmal denke ich auch so, jetzt müsste man auch mal abschalten. Gerade wenn man zum Beispiel beim gleichen Arbeitgeber ist und es vielleicht immer so auch die Probleme auf der Wache gibt, die man dann zu Hause auch noch diskutiert, wo man einfach sagt, boah, ich möchte auch abschalten irgendwann mal. Aber ihr redet aktiv über Einsätze und über Fachliches wahrscheinlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, sie ist eine sehr, sehr große Stütze für mich, auch jetzt für die Ausbildung. Und das ist einfach eine extreme Erleichterung. Es gibt dann auch Sicherheit und nimmt dann auch einfach die Angst vor der Prüfung. Man geht halt mit einem sehr gesunden Respekt ran, was ich tatsächlich auch sehr wichtig finde, weil es ist ein fucking Staatsexamen.
Ja,
also. Das ist Wahnsinn. Und wir thematisieren viel über Ausbildung und so, aber wir nehmen uns auch einfach ausführlich Zeit für uns, für Me-Time, für einfach mal Job lassen. Gerade im Urlaub sagen wir, arbeitstechnisch machen wir gar nichts.
Also ich kenne Pärchen, die reden den ganzen Tag. Also wirklich zu Hause wie sonst was und kenne auch Pärchen aus dem Krankenhaus. Die können nicht anders als nur darüber reden und da denke ich auch manchmal so, boah, also das ist für mich ja schon immer ein bisschen anstrengend, wenn man dann mit Rettungsdienstlern irgendwo feiern geht oder dann wird ja alles assoziiert mit der Arbeit.
Genau.
No, hast du gesehen hier, C2 Abus und denkst du, oh, der ist betrunken, was auch immer, oder lass uns eintrinken. Und viele, viele andere Sachen. Und dann wird da halt nur darüber geredet und nicht mal über, keine Ahnung, welche Kneipe hat neu aufgemacht oder wo kann man gut Billard spielen.
Oder wie geht's deinen Eltern?
Genau, oder das letzte Konzert, der letzte Urlaub, keine Ahnung, sowas. Nö, da wird dann immer über, ach ja, da war ich auch letztens wieder hier bei Frau so und so und so weiter und hast du nicht gesehen. Mm, ja, kennen wir alles. Den ganzen Tag. Ja, das habe ich mir dann eben schon anstrengend vorgestellt. Mit Olli war ich ja letztens unterwegs, hat man auf Instagram gesehen. Das ist immer spannend. Die haben zum Beispiel eine Regel, ich hoffe, ich darf das erzählen, naja, vielleicht schlägt er mich auch. Die fahren niemals zusammen auf einer Wache oder auf einem Auto. Also im Notfall ja, aber ansonsten sagen die, nö, das trennen wir bitte.
Ja.
Aber sie wollen immer, dass sie gemeinsam Dienst haben, sprich also immer gleiche Tagdienste oder Nachtdienste. Damit sie dann auch nicht Schlagabtausch machen, damit das nicht irgendwann in so eine Dings rankommt, ich sehe meine Frau nur noch, um sich zu verabschieden oder zu begrüßen.
Ja, das ist natürlich auch sehr nett, cool. Wenn das so klappt beim Dienstplan gestalten.
Genau. Ne, und da kann man sich immer drauf einigen. Es gibt auch andere, die sagen, absolut gar nicht zusammenarbeiten, weil ich möchte nicht, dass meine Partnerin oder mein Partner sieht, wie ich auf Arbeit bin.
Ja.
Es gibt da scheinbar Leute, die sind da so zwiegespalten.
Kommt mit ihrer
Persönlichkeit. Ja. Das ist, glaube ich, auch immer ganz spannend. Und dementsprechend war das jetzt nochmal so ein bisschen spannend zu hören, wie ist es gerade für Azubi und fertige Notfallsanitäterin, sogar Praxisanleiter. Also du hast ja einen Jackpot eigentlich.
Eigentlich habe ich den Jackpot
erreicht. Ne? Also mit einer Praxisanleitung, die dir auch noch erzählen kann, was da so alles passiert. Also,
und momentan auch noch Honorardozentin.
Das, muss man noch sagen. Und hat sie dich schon unterrichtet? Oder durfte sie?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Und das ist für uns auch...
Warte mal kurz nochmal. Hat sie dich unterrichten dürfen schon?
Nee, das war tatsächlich auch ein Anliegen von uns beiden, dass wir auch nicht zusammen auf so eine auf so eine Basis, sage ich mal, agieren, sage ich mal, in der Schule.
Ich stelle mir das auch vor, wie du so der freche Schüler bist. Und
also in der Note haben wir auch gesagt, würden wir später, vorausgesetzt, ich schaffe die Prüfung, zusammenarbeiten, im allergrößten Notfall.
Ja.
Wäre auf jeden Fall mal schön, vielleicht zu sehen.
Bestimmt, ja.
Ne, das wäre vielleicht nochmal ganz nett. Und in der Schule probieren wir das natürlich einfach auch zu trennen, weil es einfach auch für uns als Beziehung einfach auch wichtig ist, dass wir da nicht in irgendeine Feindseligkeit geraten oder der wird bevorzugt oder er ist ja so ganz anders oder sie ist ja ganz anders und das ist unfair. Das wollen wir nicht.
Das ist auch richtig, glaube ich, so. Dann genau, das könnte nur Beef geben, ne? Dass dann auch Vorbehalte kommen durch andere,
die
vielleicht gar nicht da sind.
Ja.
Ne? Aber wir wissen ja alle, wie... Dass Leute reden.
Genau, so ist es.
Und gerne irgendwas immer reininterpretieren. Aber das fand ich nochmal ganz spannend, das einfach zu hören. Wir haben übrigens auch immer Hörerpost und das ist immer ganz cool, da kann man mal gemeinsam so ein bisschen besprechen. Da muss ich mal kurz durchgehen. Einerseits wurde hier kurz um eine Werbung gebeten, die ich immer gerne mache für Fortbildungen. Das finde ich immer ganz gut. Heißt die ICEM 2026. Und da wurde nochmal geschrieben, ein ganz kurzer Hinweis für die Leute aus dem Rettungsdienst in der Pflege. Der Internationale Kongress für Notfallmedizin, so heißt das Ganze nämlich, ist erstmals in Hamburg. Und zwar vom 9. bis zum 13. Juni 2026. Das ist kein klassischer Kongress mit so endlosen Frontalvorträgen, liebe ich ja auch immer, boah. Sondern wirklich stark angelehnt an irgendwelche Form-Med-Stile oder Smack-Med-Stile, das ist echt geil. Bedeutet also ganz interaktive Formate, unkonventionelle Teaching-Methoden und so eine internationale, auch so Top-Speaker, die sie da dabei haben. Also wirklich Leute, die man aus der Notfallmedizin kennt. Gerade in Rettungsdienst und Pflege ist das wirklich spannend, weil dort halt nicht nur so Theorie gemacht wird, sondern es kommen super neue Denkansätze ran, die man sich dann mitnehmen kann und halt in Teamarbeit vielleicht auch mal dann in Fokus setzen darf. Es gibt einen Early-Bird-Rabatt bis zum 9. Februar 2026. Außerdem eben auch Gruppenrabatte. Also wenn ihr mit euren Kollegen rangeht, dann ladet die doch einfach mit ein. Tut euch so eine Fortbildung wirklich mal an. Das holt euch auch ein bisschen raus aus dem Dings und aus eurem Tellerrand und findet ihr als Infos nachher auch in den Shownotes. Ansonsten, wer schon mal mitschreiben möchte, degina-kongress.de und dann /Registrierung oder einfach icem2026.com und mal gucken, vielleicht bin ich auch da, weil das klingt für mich auch ganz interessant.
Ach ja, Februar, love is in the air. Und ich sag's euch, bei mir geht Liebe ziemlich oft auch durch den Magen. Zumindest kocht mein Partner immer sehr gut. Und im Februar, da liebe ich diese kleinen Genussmomente. So Date Night, Brunch oder einfach so ein bisschen Self-Care auf der Couch. Und genau dafür passt Koro perfekt. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe Erdbeeren. Und bei Koro, da gibt's da so zwei Dinge, bei denen ich komplett eskaliere. Nämlich die Erdbeeren in Milchschokolade. Also nur noch so eins snacken und noch eins snacken, passiert oft. Und dann die getrockneten Erdbeeren. Mega-Topping für Müsli, Joghurt, mein Skirp.
Porridge oder andere Sachen. Einfach so pur snacken kann man auch manchmal. Greife ich schon gern mal zu. Und wenn es um kleine Liebesbeweise geht, Koro ist für mich da echt eine gute Adresse für die süßen kleinen Naschgeschenke. Für Partner, Friends, Family und auch für dich selbst, wenn du möchtest. Und ich habe da schon was geholt, aber wenn ich das jetzt verrate, dann wäre ja die Überraschung weg. Also von daher, geht auf koro.com und gebt mir den Code RETTERVIEW einfach noch ein bisschen Rabatt oben drauf, damit ihr auch was spart. Also viel Spaß beim Snacken und Naschen und natürlich auch verschenken. Warst du schon mal oder warst du schon mal auf einer Rettungsdienstmesse?
Tatsächlich noch nicht.
Noch gar nicht?
Nee.
Hast du überhaupt schon mal außerhalb deines Tellerrandes auf Kongressen, Fortbildungen?
Also ich habe bei meiner Freundin immer mit rüber geschaut.
Ja.
Hier die, das waren diese 2 Tage Weiterbildung am Wochenende,
ja, ja,
wo
ja,
du
ja.
moderiert hast, glaube ich. Das fand ich sehr interessant.
Ja.
Das habe ich mir mit angeguckt. Und dann habe ich natürlich auch so ein bisschen NRW für die Kollegen gemacht auf Wache. Die ganze Fortbildung und auch so betriebseigene Fortbildung.
Aber du warst noch nie draußen. Also ich sage ja so mal in Berlin, Hamburg, München, irgendwie sowas.
Leider noch nicht.
Okay. Du bist aber in die Ausbildung auch nicht als Rettungsdienstler gestartet. Ne? Du bist komplett auch frisch gewesen.
Absolut.
Nicht. Also, in den Ohren.
Genau, also ich bin quasi frisch aus der Schule, frisch aus der 12. Klasse raus und habe tatsächlich immer noch viel geliebäugelt mit unterschiedlichen Berufen, mit Polizei, mit Feuerwehr, mit Rettungsdienst, mit Jagd. Ob ich irgendwie vielleicht noch mal irgendwie ein Studium machen Richtung Landwirtschaft, habe mich dann doch für den Rettungsdienst entschieden und wollte einfach mal eine komplett neue Herausforderung haben und ich bereue es bis jetzt keine einzige Sekunde. Also es ist ein super Beruf und ich muss ehrlich sagen, das ist auch das, was mich dazu motiviert hat, wirklich reinzuklotzen und auf dem Stand auch zu kommen, in der Schule zu sein, da zu sein, präsent zu sein, sich weiterzuentwickeln, gerade weil es auch Leute gibt, die ja schon viel medizinische Erfahrungen vorher gehabt haben. Da gibt es Leute, die sind Pflegefachkräfte, da gibt es Leute, die sind Rettungssanitäter. Und da sich einfach dann auf einer Basis irgendwann nochmal zu sehen und zu sagen, genau, ich bin jetzt auch auf den Stand und mache vielleicht in manchen Sachen vielleicht einfach schon auch richtig gut was richtig, das motiviert mich einfach mal weiterzumachen und das Ding auch einfach letztendlich nach Hause zu bringen.
Ja, das ist, glaube ich. Also ich kann es jedem empfehlen, das später auch immer zu machen. Man tauscht sich auch einfach auch mal mit den Kollegen aus und nimmt auch immer Sachen aus anderen Rettungsdiensten mit. Auch Ansätze, auch Ideen einfach, die man leicht auch mal auf der Wache umsetzen kann, ohne jetzt hier großartig Geld auszugeben.
Genau.
Immer ganz cool. Und gerade eben so eine Fortbildung, die kann man auch mal mit ins Team nehmen. Und da muss man nicht immer Praxisanleiter sein dafür, um das dann umzusetzen. Da kann man auch einfach mal sagen, hey, lass uns das doch einfach mal machen. Na, ich zum Beispiel bin ja auch kein Praxisanleiter, überlege aber ob wir mal einfach einen Monat lang mit den Kollegen sagen, wir treffen uns morgens im Kreis und machen eine Übergabe und zwar immer nach so einem gewissen Checklistenformat, um das einfach mit reinzubringen, weil ich habe Übergaben erlebt, die waren super, somit, ne, das ist auf dem Auto, bla bla bla, das ist kaputt, das ist da, Folgendes müsst ihr nochmal beachten, ne, wir haben und so weiter. Und andere kommen an, ja, also wir haben so einen Einsatz gehabt und so einen Einsatz und so einen Einsatz und das war die Übergabe. Ne, aber zum Auto und so passiert halt nichts und das muss ein bisschen standardisierter werden.
Auf jeden Fall.
Genau. Wir haben die Amelie, die hat auch geschrieben und Amelie hat selbst einen Assistenzhund, habe ich gesehen, und hat ein bisschen Kritik an mir geübt und das finde ich auch immer berechtigt.
Okay.
Und zwar geht es immer um das Wort Triggern. Nutzen wir, glaube ich, sehr, sehr viel mittlerweile. Ja. Ne? Genau, sie hat geschrieben, sie versteht auch, dass man im Alltag sich wenig Gedanken über den Ursprung eines Wortes macht und die eigentliche Bedeutung macht, möchte mir aber einfach mal aus ihrer Sicht, sie möchte, oh, jetzt muss ich selbst noch nachgucken. Achso, sie möchte mal ihre aber sie möchte noch mal ihre Sicht auf das Wort für die Zukunft mitgeben. Sie schreibt, ich selbst habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung aufgrund mehrfacher sexueller Gewalt und als Folge dessen auch nicht epileptische Krampfanfälle. Das Wort Trigger bedeutet ursprünglich so etwas wie, dass man bewusst oder unbewusst an traumatische Erlebnisse erinnert wird, sagt sie. Das kann zum Beispiel in Form von Flashbacks, Krampfanfällen sein. Viele Menschen haben sich mittlerweile angeeignet, das Wort Trigger zu verwenden, wenn sie etwas einfach nur stört oder aufregt. Das möchte ich jetzt auch gar keinen Fall abwertend jemanden auf die Füße treten. Der oder diejenige, der das nicht besser weiß, die nutzen das wahrscheinlich auch weiter. Aber für Betroffene, für wie sie, ist es einfach wirklich schwierig, sagt sie, dass man das Wort halt auch falsch benutzt. Muss ich tatsächlich sagen, weiß ich nicht, was das großartige Problem darin ist, dass man das so falsch benutzt. Weil Trigger an sich, das Wort, ist ja, das benutze ich an der Programmierung ja auch immer, als wenn so ein Schalter umgelegt wird, wenn irgendwas etwas auslöst. Mhm. Nicht unbedingt immer nur, wenn was traumatisch wird, ne? Aber wenn ein etwas triggert, dann gab es irgendeinen Punkt, den man getroffen hat, der mich jetzt in mir jetzt was auslöst. Aber es muss jetzt nicht immer so, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht, in welchem Kontext sie das bei mir leider gehört hat. Ich hätte das mal gar nicht gewusst, ja.
Also man, ich kann es mir bloß so erklären, dass man vielleicht jetzt auch gerade in der jugendlichen Brigade einfach so viel verallgemeinert Wörter in den Mund benutzt, Wörter benutzt, die man, wovon man eigentlich gar keine Ahnung hat, was sie bedeuten. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, keine Ahnung, der Regen, der triggert mich gerade, triggert es vielleicht irgendeine andere Person umso doller mit dem Regen.
Okay, also da würde man jetzt sagen, okay, da finde ich das Wort triggern aber auch schon komisch. Der triggert mich genau, so, als warum er nervt mich.
Genau.
Ah, okay, ich hoffe, dass ich das niemals so verwendet habe, weil das wäre in meinem Kontext auch nie so sinnhaft.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Der Regen triggert mich, also nee.
Ja. Das ist aber bloß ein Beispiel.
Der Kollege triggert mich. Nee, das wäre also, das würde ich so nennen, aber also ich kann das verstehen. Wie gesagt, ja, stimmt, das Wort triggern an sich sollte man dann schon richtig verwenden, aber wir haben ja auch Jugendsprache, die ja immer wieder spannend ist, wo man gewisse Sachen verwendet. Und ich glaube, liebe Amelie, das werden wir auch nicht so großartig los. Aber, und das würde ich dir gerne mal mit auf den Weg geben, auch wenn es schwerfällt wahrscheinlich und ich das so einfach sagen kann, ich würde mich da auch nicht so tierisch drüber aufregen oder mich dann in irgendwas reinbringen. Weil erstens, die Leute wollen ja nichts in dir triggern, was dir dann deine Erlebnisse rausholt. Aber wenn sie dieses Wort alleine benutzen, kann ich mir nicht vorstellen, dass du deswegen plötzlich dann deine posttraumatischen Belastungsstörungen bekommst, dann muss da noch irgendwas an.
Auf jeden Fall.
Ja, also spannende Angelegenheit, wird sie wahrscheinlich bestimmt auch was schreiben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer wieder Fragen schreiben, beziehungsweise auch Kommentare abgeben. Und wir bekommen auch ganz viel Lob oder auch Kritik auch gerne mal über die ein oder andere Folge, wie zum Beispiel, wie gesagt, warum macht ihr keine Einsatzstories hier jetzt und wir wollen mal wieder was hören. Ne? Oder was ist denn hier Tonio für ein komischer Kauz? Nein, war ganz niedlich gemacht eigentlich. Und ich weiß, wir haben noch eine ganz andere E-Mail und zwar von der Wiebke. Und da geht es um einen Gruß, denn Wiebke wurde gerettet.
Okay.
Und es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass man über Retterview scheinbar seine Retter grüßt. Ja, deswegen, wer also, jetzt muss ich mal kurz gucken, bei Hessisch Lichtenau im DRK arbeitet, der sollte jetzt ganz genau zuhören. Ich lese das einfach mal vor. Heute durfte ich Retterview einmal selbst live miterleben. Auf dem Weg zur Arbeit ist ein Auto von hinten kommt, in mich reingeschleudert. Mein Auto hat sich mehrfach gedreht, ist die Böschung hoch und letztlich auf dem Dach liegen geblieben. Alter, würde ich dich auch nie erleben, ne? Aber
nee, auf jeden Fall nicht.
Mir geht es krass gut, aber ich möchte von Herzen Danke sagen an die tollen Ersthelfer. Ne? Oder den tollen Ersthelfer, es gab nur einen. Er hatte wohl erst der anderen Fahrerin geholfen, kam dann zu mir. Mein Gurt ließ sich nicht lösen. Kurzerhand hat er diesen durchgeschnitten und ich konnte mich neben die andere Frau setzen. Er hatte bei der Polizei dann später Decken für diese geholt. Sie fror, saß mit Schmerzen im kalten und nassen Gras, bis der Rettungsdienst kommt. Und für mich in dem Moment war das Wichtigste, er hat meine Brille aus dem Auto geholt. Ohne die bin ich wirklich hilflos. Lieber Ersthelfer schon mal, vielen Dank, sagt sie. Und danke und liebe Grüße an die Crew vom RTW aus Hessisch Lichtenau. Ich habe mich super gut aufgehoben gefühlt. Liebe Azubine, die den Einsatz geleitet hat, mach weiter so. Ich hätte ich nicht gefragt, warum drei Leute bei mir sind, hätte ich nie gedacht, dass sie noch in der Ausbildung ist. Und ja, heute Abend, 10 Stunden später, geht es mir immer noch gut. Auto ist komplett Matsch, aber ich habe nicht einen einzigen Kratzer. Ich war nur den Vormittag zur Überwachung im Krankenhaus und durfte dann auch nach Hause. Keine Schmerzen, keine Quetschung, nichts. Dennoch bedanke ich mich bestmöglich für die Versorgung und allem drum und dran, schreibt sie. Und dann soll sie auf jeden Fall immer noch so weitermachen, steht sie noch mal drinne. Und an meinen Hausarzt. Oh Gott, der Hausarzt kommt hier auch noch rein, der als Notarzt kurz reingeschaut hatte. Okay. Ah, das fand ich natürlich auch genial. Ja. Habe ich auch schon öfter mal gehabt, dass Hausärzte mal so ein bisschen reinschauen. Ja.
Okay.
Und ansonsten wird sich hier noch bedankt für den tollen Podcast. Das freut mich auch. Vielen Dank. Viele der Begriffe waren mir auch vertraut, als das dann war, wie zum Beispiel Stiffneck, Vakuummatratze, Schockraum. Ne, wurde zum Glück vom Notarzt nicht angefordert, aber es war im Gespräch. Alles für mich Vokabeln, die ich durch den Podcast jetzt definitiv verstanden habe. Es wäre super lieb, wenn du die Grüße weitergibst, haben wir gemacht. Und ich freue mich auf weitere spannende Folgen. Deswegen, liebe Wiebke, alles Gute, finde ich auch cool. Und ich hoffe mal, das ist auch angekommen. Ich habe leider, ich glaube, noch nie ein Feedback bekommen, ob die Kollegen das dann auch gehört haben. Leider.
Ja, ist immer schwer, in ganz Deutschland irgendwas zu finden.
Ja, aber was ich immer toll finde, auch manchmal, ich bekomme auf TikTok oder sowas immer mal eine Nachricht auch von gewissen Patienten, die mir sagen, die haben festgestellt, das und das ist gebrochen gewesen oder so, weil wir kriegen es ja aus dem Krankenhaus.
Ja, das ist richtig.
Immer so schade eigentlich, gerade für euch in der Ausbildung, oder?
Ja, muss man auch ehrlich sagen, dass wir tatsächlich auch engagierte Mitarbeiter haben, die dann auch sagen, wenn dich das interessiert, fragen wir gerne nach, auch wenn du wieder in der Schule bist. Ja. Vielleicht bekommen wir da irgendwas raus, was dir einfach hilft, das auch gut zu verarbeiten und zu sagen, jo, Das hast du gut gemacht. Aber manche Fälle, die kriegt man halt einfach nicht mit und das finde ich halt manchmal einfach schade, weil man sich gerne für dieses Outcome interessiert hätte, wie es jetzt weitergeht.
Ja, weil wir auch gerade dadurch ja erst lernen, ob wir unsere Verdachtsdiagnose wirklich richtig gesetzt haben oder haben wir vielleicht was übersehen.
Ja.
Also dahingehend auch immer wieder spannend, das mitzuerleben. Ja, Anton, also wir haben tatsächlich über eine Stunde geschafft.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, ich habe wieder viel zu viel geredet.
Nö, ging eigentlich alles gut.
Das können die Leute ja beurteilen. Auf jeden Fall vielen Dank, viel Spaß weiterhin in der Ausbildung und bald ist es ja soweit dann. Aufgeregt schon wegen der Prüfung?
Ich würde sagen, der Respekt ist auf jeden Fall da und so langsam kribbelt's. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass man es schaffen kann, wenn man wirklich reinhaut. Man muss reinhauen. Wenn man nicht reinhaut, fliegt man damit total aufs Gesicht.
Deswegen, bloß nicht übermütig werden.
Genau, so sieht's aus.
Deswegen, also der gute, gesunde Respekt ist da, deswegen viel Erfolg dabei und hoffentlich sehen wir uns dann spätestens, ich glaube mal so September ist ja dann die Urkunde meistens da.
Ich hoffe
dann es. Dann ebenbürtig Aug in Aug als Notfallsanitäter, ihr schafft das. Das wird bestimmt eine ganz spannende Sache und ich werde da auch mitfiebern in unserer Schule, weil ich das ja auch dann miterleben werde in dem Jahrgang. Da bin ich mal gespannt.
Ich auch. Vielen Dank und ich gebe mein Bestes.
Genau. Bis dann. Tschüss.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.